Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim Brexit-Podcast, so kurz vor Ostern. Micha Klein ist wieder da.
Guten Tag, hallo, hallo.
Guten Tag, guten Tag. Micha Klein in Gefahr. Micha Klein war unterwegs in Brexitland und das tut mir fast ein bisschen leid. Ich möchte mich fast ein bisschen entschuldigen für diesen Podcast, weil, mein Gott, es ist alles so schön da draußen. Die Sonne scheint, die Menschen freuen sich auf Ostern. Es wird jeden Tag grüner. Und das nicht nur wegen der tollen Umfragen für die Grünen in Deutschland. Und wir müssen leider heute über das Thema Brexit sprechen, weil du hast dich tatsächlich in Gefahr begeben. Du warst in Brexitland.
Ja, richtig. Und war das ein Timing, oder? Also ich meine, im Endeffekt hat dieser Abenteuerurlaub ja dann doch nicht geklappt, weil es war ja dann so gebucht, dass wir eigentlich über den Brexit-Termin genau da geblieben wären. Also vorher angereist, noch in EU-Land eingereist und hinterher aus dem wildfremden Ausland wieder ausgereist in die EU. So wäre es ja geplant gewesen, wenn es der 12. April gewesen wäre.
Stimmt, das war ja einer der in Frage kommenden Termine, 12. April, der dann eben doch nicht zustande kam. Aber, naja, Micha, Mensch, du bist heil wieder da.
Ach, ist das schön. Und vor allem wieder so ganz normal. Es war so eine ganz normale Ein- und auch ganz normale wieder Ausreise. Damit kann doch kein Mensch rechnen.
Okay, erzähl mal ganz kurz über die Stimmung im Land. Also du warst so in der Ecke Manchester, ja? Und wie müssen wir uns das vorstellen? Stehen da an jeder Straßenecke demonstrierende Menschen mit Pappschildern und die einen sagen Yes Brexit, die anderen sagen No Brexit und die anderen sagen Deal und die anderen sagen No Deal. Wie müssen wir uns das vorstellen? Oder geht das den Menschen am Arsch vorbei?
Das ist ja immer die Vorstellung, die man so hat, dass in einem Land dann so das komplett überall zu spüren sein müsste. Also das ist ja bei allen Dingen so. Auch in den USA stehen ja nicht alle auf der Straße und applaudieren für Trump oder schreien genau das Gegenteil. Naja, und ich muss es jetzt ein bisschen einschränken. Das ist so ein bisschen wie Verwandtenbesuch. Also ich war früher als Kind auch immer regelmäßig bei der Oma in Ost-Berlin. Trotzdem war das jetzt für mich jetzt nicht so, dass ich dauernd mitbekommen hätte, was in der DDR los war. Also sprich, wir besuchen da Freunde und dann ist man auch mal ganz viel irgendwo im Wohnzimmer oder abends dann in der Kneipe oder sonst was. Und klar ist das Thema Brexit dann auch mal zwischendurch im Gespräch mit dabei, aber eben nicht rund um die Uhr. Und auf der Straße siehst du davon nichts.
Siehst du nichts?
Nee. Und in der Kneipe kommst du auch nicht mit jedem ins Gespräch und fängst als erstes an zu sagen, hey, und Brexit, wofür hast du denn gestimmt? Weil dann ist die Laune im Endeffekt ja auch wieder daneben. Also ich weiß es von den Freunden, die wir da haben, dass die natürlich alle, die sind alle total frustriert. Die sind natürlich, klar, man sucht sich ja immer die Leute aus, mit denen man irgendwie kann, die man mag. Und die finden das alles ganz, ganz furchtbar und sind aber auch so ein bisschen resigniert. Also die beschäftigen sich ja auch schon seit 3 Jahren damit und sagen, was soll ich jetzt noch machen, ne?
Ja, was ich ganz toll finde, du hattest ja auch Zeit, mal im Buckingham Palace vorbeizuschauen. Das heißt, du hast Prinz Charles und Camilla eingeladen. Das ist ja das Ergebnis deiner kleinen Brexit-Tour. Die kommen als quasi Gegenbesuch nach Deutschland Anfang Mai, glaube ich, ja, Anfang
richtig,
Mai.
Richtig, genau.
Und okay.
Das sind meine Austauschschüler sozusagen.
Ja. Ja, musstest du lange bitten oder haben die spontan gesagt, ja, wenn der Micha Klein fragt, dann kommen wir nach Deutschland?
Ja, das ist ja für das ökologische Gleichgewicht. Ne? Ja, wenn ich meinen ökologischen Fußabdruck in England hinterlasse, müssen die ihren hier bei uns hinterlassen. Das ist
ja, logisch, okay. Ist es eine Entschuldigungstour von Charles und Camilla für den Brexit? Dass sie sagen, wir kommen nach Deutschland, entschuldigen uns vielleicht dann europaweit?
Ich weiß es nicht. Ich würde auch sehr gerne wissen, was die darüber denken. Ich glaube, sie und auch die Queen, die finden das, glaube ich, alles ziemlich doof, was da zurzeit passiert. Ich glaube, die Queen sitzt auch da in ihrem Palast und denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, ihr macht mein Königreich kaputt. Ihr seid so bescheuert. Aber sie darf ja nichts tun.
Das wäre das, was ich dich auch noch fragen wollte. Ist den Menschen ihre Regierung ein bisschen peinlich, dass ganz Europa, man kann ja nicht mal sagen, über sie lacht. Also ganz Europa schüttelt ja eigentlich nur den Kopf und sagt, mein Gott, was für eine gigantische Unfähigkeit, was für ein gigantischer Dilettantismus. Also nicht nur von der Regierung, auch so dieses Parlament, was sich nicht einigt, die da überhaupt nichts auf die Reihe, überhaupt nichts auf die Straße kriegen. Ist den Leuten das peinlich oder?
Also die, wie gesagt, hier, ich kann immer nur von unserem Freundeskreis sprechen, denen ist das natürlich total peinlich. Die finden das mega katastrophal. Aber ich glaube, es meckern wahrscheinlich im Land fast alle drüber, weil ja auch die für den Brexit gestimmt haben, sind ja der Meinung, meine Güte, warum habt ihr das nicht auf die Reihe bekommen, das mal schnell zu machen? Die Stimmungslage im Land ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Die einen sagen, sofort raus, der ganze Quatsch muss beendet werden, wir kommen alleine viel besser klar. Die nächsten sagen, ja, aus der EU raus, aber bitte mit einem Handelsabkommen und komplett raus wollen wir auch nicht, sondern so ein bisschen was wollen wir doch noch mit Europa zu tun. tun haben. Und dann gibt es eben die, die sagen, nee, nee, lasst mal alles so, wie es bisher war, das ist das Beste. Also das ist ja auch nicht so, dass das 50% komplett nur für Brexit sind und die 50% komplett dagegen, sondern da gibt es ja eben auch noch die Zwischentöne. Ich glaube, alle unterm Strich aber eint ist, dass sie sagen, dass das Parlament sich da so verhält, ist einfach dämlich, aber schuld sind natürlich immer die anderen, die eine andere Meinung haben.
Wie kommen die Briten überhaupt dazu? Ist es wieder so ein komisches Phänomen, 70 Jahre Frieden, Komfortzone, geht's den Briten zu gut?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht nur in Großbritannien so, das ist auch bei uns so. Also bei uns, also die Briten zum Beispiel, da ist ja die Stimmung, oh, es muss jetzt was passieren, Europa ist blöd. Bei uns gibt's das ja auch, dass viele sagen, die EU, guck mal, die kümmern sich um Gurken und Bananen und sonst um nix. Und wenn du jetzt mal genau hinhörst, bei uns zum Beispiel sind ja auch ganz viele der Meinung, die sagen, also das hier, die Briten, die sollen jetzt endlich mal raus und zappenduster, mir geht's auf die Nerven, ich habe keine Lust mehr, den Scheiß mehr anzuhören. Wir machen jetzt hier Ende, Punkt aus. So, und das ist ja, wenn man mal ganz genau drüber nachdenkt, nicht die sinnvollste Lösung, sondern es wäre natürlich auch jetzt aus egoistischer Sicht für uns Deutsche viel besser, wenn man mit den Briten weiterhin irgendwelche Handelsabkommen hat, wenn man mit denen weiterhin Geschäfte pflegen kann, wenn man auch weiterhin reisen kann und so weiter. Das ist ja eigentlich in der Perspektive viel sinnvoller, als jetzt zu sagen, so, ich bin beleidigt und ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Ist ja wie bei einer Scheidung. Also viel sinnvoller ist es natürlich, sich irgendwie gütlich zu einigen und auch für die Kinder sozusagen immer noch vernünftig miteinander umzugehen. Aber irgendwann hat man die Faxen dicke und dann bricht der Krieg aus. Und so ist es, glaube ich, auch bei uns. Wir sind einfach inzwischen, man ist so angenervt und man ist dann, also ich komme schon zum nächsten großen Thema der Woche, das wir gleich haben werden.
Warte, bevor wir da hinkommen, bevor wir zum nächsten Thema gehen.
Den kurzen Einsatz, deswegen ist so, ich sag mal so, ein Brand von Notre Dame, das ist was Aufregendes. Es passiert mal wieder was Neues, aber es betrifft mich nicht selbst wirklich. Ich glaube wirklich, da ist so eine, wie du schon sagst, es ist so 70 Jahre Frieden, die Leute sind ein bisschen, die haben keine anderen Probleme und deswegen ist man dann hinterher auch der Meinung, ach komm, schmeiß die Briten raus, egal was es kostet.
Ja, ich habe eben auch manchmal das Gefühl, dass es den Leuten zu gut geht einfach. Ja, wenn ich das sehe heute wieder in der Sendung, das heißt nicht Mittwoch vor Ostern, das ist der Karmittwoch. Wir kriegen ernsthaft? Zuschriften von Leuten, die sich richtig beschweren. Das heißt nicht Ostern, also Mittwoch vor Ostern. Das ist der Karmittwoch.
Mein Gott, habt ihr keine anderen Sorgen? Ja, man wundert sich manchmal, ne? Wobei ich merke an mir selbst auch so dieses alter weißer Mann-Syndrom langsam. Gut, wir reden uns jetzt gerade, in den letzten Jahren reden wir uns immer so alt. Meine Güte, wie alt bin ich jetzt? Ich muss gerade mal nachrechnen. Bin ich 46? Ja, ich bin 46. Aber ich merke so diese Meckerhaltung auch. Ich möchte auch gerne Mails und Briefe schreiben. Ich schreibe auch zwischendurch schon mal an die Stadt, wenn irgendwo eine Laterne nicht brennt. Ich habe auch letztens,
wirklich, ehrlich bist
ja,
du so
ich bin wirklich so einer. Ich habe auch letztens tatsächlich, ich habe letztens an die Autobahnmeisterei geschrieben, weil die so bescheuerte Schilder aufgestellt haben. Also wo dann erst 80 ist, dann ist plötzlich alles freigegeben und 200 Meter später kommt wieder die 80. Das finde ich dämlich. Da fange ich auch an, Briefe zu. Ich wollte jetzt auch letztens mal ans ZDF schreiben. Ans Auslandsjournal, weil die Moderatorin Antje Pieper, die früher den Disney-Club oder Tiger-Club oder was auch immer moderierte, Antje Pieper ist seit Jahren beim ZDF ja Korrespondentin in Italien gewesen und moderiert jetzt das Auslandsjournal. Die moderiert aber so. In Italien gibt es eine Volksabstimmung. Die Italiener sind sich nicht sicher, was sie wählen sollen. Und die lässt immer so riesige Pausen. Ich kriege da Herzrhythmusstörungen, wenn ich das gucke. Die ist ja nett, die Frau, aber warum lässt die solche Pausen? Das geht doch, da reg ich mich auf. Und über solche Sachen möchte ich Briefe schreiben.
Da setzt du dich hin und schreibst an den
Hab ich nicht getan, ich halte mich zurück, ich mache es wirklich nicht. Aber ich würde gerne, siehst du? Und das sind die Leute, die auch über K-Mittwoch schreiben.
Ja, wahrscheinlich warst du das, oder?
Natürlich, ich schreibe dich, unter welchem Namen habe ich, genau, ich schreibe dir jetzt immer E-Mails, ich beschwere mich über Sachen.
Das ist nicht der Mittwoch vor Ostern, das ist der Karmittwoch. Irre. Lass uns doch mal über was Schönes reden, Micha. Und zwar, wir haben uns ja vorgenommen, immer so ein bisschen Mehrwert mitzugeben. Also einerseits wollen wir die Woche ein bisschen Revue passieren lassen, das ist das eine. Zum anderen, ja, man muss ja auch was mitnehmen aus diesem Podcast. Also reden wir mal über Großbritannien, reden wir mal über Manchester. Was, also ich persönlich, ich kenne es nicht. Ich war nie da, ich habe noch nie in meinem Leben, doch, ich habe einen Fuß in London Heathrow mal auf dem Boden gehabt. Ich bin einmal, das kann ich dir sogar genau sagen, wann das war, 2012, zwischengelandet in London Heathrow, musste dann umsteigen auf dem Weiterflug nach New York. Und zwar war das 2012 im Oktober Hurricane Sandy. Kannst du dich erinnern?
Ach du meine Güte, sehr
Hurricane Sandy. Und wir wollten zum New York Marathon, der immer am ersten Sonntag im November stattfindet. Genau. Und wir wollten Ende Oktober nach New York fliegen, um da eben so 2-3 Tage vorbereiten und dann diesen Marathon laufen. Und ich erinnere mich genau, der Oberbürgermeister, Der Oberbürgermeister, der Landrat von New York. Nein, also der Bürgermeister, war das damals noch Giuliani? Ich glaube, es war Giuliani. Der hatte gesagt, trotz der schlimmen Verwüstungen durch Hurricane Sandy, nicht direkt in New York, aber im Umland, so New Jersey, hat er sich dann mit einer Botschaft an die Welt, an die Läuferwelt gewandt und hat, glaube ich, am Mittwoch noch gesagt, New York empfängt die Welt und es kann gelaufen werden und der Marathon findet statt. Dann haben sich 50.000 Marathonis mit ihren Familien und Freunden und Laufgruppen und was weiß ich auf dem Weg nach New York gemacht. Und als dann, keine Ahnung, 500.000 Läufer mit Anhang in New York eingetroffen waren, Ende Oktober in diesem Jahr 2012, hieß es dann, okay, der Marathon wird jetzt doch kurzfristig abgesagt. Ah. Und es war irre schwer, überhaupt Flüge nach New York zu bekommen, weil durch Sandy wurden sämtliche Flüge irgendwie storniert oder ganz viele Flüge storniert und deswegen mussten wir das irgendwie stückeln und dann sind wir letzten Endes über London Heathrow nach New York geflogen. Ja, so war das. Und das war aber das einzige Mal, dass ich überhaupt einen Fuß auf britischem Boden gesetzt hatte. Ich muss sagen, das ist für mich leider noch ein weißer Fleck. Das ist eine totale Bildungslücke und ich schäme mich auch dafür. Und deswegen jetzt umso inniger die Frage, wir fangen mal mit Manchester an, wo du jetzt warst eine Woche. Was geht denn da? Was kann man sich denn da angucken? Ist es zu empfehlen oder sollte man einfach über Großbritannien drüber wegfliegen?
Um Gottes Willen. Das ist ja so lustig. Man hat ja immer nur so ein, ich wollte gerade sagen, Inselwissen. Nein, also so eine Inselbegabung. Und ich kenne dann auch immer nur so ein paar Spots. Das ist aber wirklich, das ist vergleichbar wie damals Besuche bei der Oma in Ost-Berlin. Da kennt man auch das Wohnzimmer und dann eben vielleicht noch das Brandenburger Tor und nicht viel drumherum. In dem Fall ist es so, wir haben halt da Freunde und deswegen fährt man immer wieder dahin und dann macht man so ein paar kleine Ausflüge mal und dann läuft man in der Stadt rum. Und die Stadt ist aber, finde ich, ich habe sie inzwischen ins Herz geschlossen, als ich das erste Mal hinkam, habe ich auch gedacht, so schön ist jetzt aber auch nicht, also Paris, London ist alles schöner und
ich wollte sagen, wenn ich an Manchester denke ich an Chemnitz. Ja, so Industriestadt, so ganz viel Backstein.
Das hat viel gemeinsam. Also wirklich, Manchester ist ja wirklich ganz viel auch Tuchweber und so weiter gewesen. Ja. War der alte Karl Marx, hat der nicht auch irgendwas mit Manchester zu tun? Nee, ne? Der war nicht da zufällig, oder?
Nee, der war in London, glaube ich, eher.
Der war in London, ja.
Oder ich glaube, ja.
Aber Manchester hat sehr, also geschichtlich sehr, sehr vieles. Musik zum Beispiel. Unheimlich viele Bands sind in Manchester geboren worden und groß geworden. Das ist eine kulturell interessante Ecke. Es gab auch zum Beispiel die großen Aufstände gegen den Kapitalismus, fingen auch in Manchester oft an. Und es ist eine sehr spannende Stadt, weil es eben ganz viele sehr alte Gebäude gibt. Tolle, schöne Gebäude. Mhm. Also zum Beispiel das Rathaus, das sieht ein bisschen aus wie Hogwarts von Harry Potter. Also wie so eine riesige Burg mit großen Türmen, hochgezogen. Ein wahnsinniges Gebäude. Dann gibt es eine uralte Bibliothek, die also wirklich, da hast du das Gefühl, du sitzt noch mitten im Mittelalter. Die Kathedrale, ganz, ganz toll. Es gibt alte Bars, die sind, ich weiß es nicht, aus dem 14. Jahrhundert, glaube ich. Also richtig tolle alte Dinger. Und dazwischen dann ein paar Schandflecke der moderneren Architektur, aber auch eben schöne neue Architekturen. Du hast manchmal auf einem Platz stehst du, machst so, habe ich auch gemacht, die Panoramabilder mit der Kamera, schwenkst einmal drumherum und deine Kamera wandert durch 8, 9 Jahrhunderte hindurch, weil alle Gebäude so direkt nebeneinander stehen. Und das, finde ich, macht den Charme dieser Stadt schon aus. Das ist eben nicht Hochglanz, da gibt es auch viele schmuddelige Ecken, viele Hintergassen, die sehr dreckig sind und dann eben auch ganz tolle Viertel. Es gibt in Chinatown zum Beispiel, du hast das Gefühl, du bist wirklich mitten in China. Es gibt, das war für uns natürlich das Schönste, es gibt ein ganz tolles schwules Viertel, die weltberühmte Canal Street, so wird es betont. Ja, ja. Die ist in Großbritannien deshalb berühmt, weil Manchester hat nach London die zweitgrößte schwule Szene und die Fernsehserie Queer as Folk, die auch mal in
Deutschland ist. Wenn du sagst, das müssen wir klar, du warst mit deinem Mann dort, ja?
Richtig,
also du
genau.
warst mit deinem Mann in Manchester, okay, alles klar. Und da fühlt man sich dann auch wohl, also man fühlt sich dort aufgehoben, man fühlt sich dort gebogen.
Ja, ja, das ist jetzt nicht so ein bisschen wie Ghetto oder so, dass man sich nur da aufhält, aber es ist halt eine vibrierende Szene. Das ist jetzt nicht so wie, was kennt man sonst so an Altstadt, wo eine Kneipe neben der anderen ist, aber wo es dann eher so Ballermann-mäßig abgeht, sondern es sind halt einfach in einer Straßenecke, sag ich mal, ganz viele schwule Kneipen. Da ist eine sehr, sehr nette Atmosphäre. Du hast von Karaoke-Bar über, weiß ich nicht, Drag-Show und alles Mögliche. Du hast so verschiedene Varianten. Was für mich immer ein Highlight ist, es gibt so eine sehr nette kleine Café-Bar, die hat Monitore an den Wänden und da laufen dann so Musical und Disney-Lieder und Lieder aus irgendwelchen Filmen und plötzlich fängt alles an mitzugrölen und mitzusingen. Eine wahnsinnige Stimmung, also das kenne ich so aus Deutschland dann doch nicht.
Okay. Manchester selbst, ist das alles flach ringsherum? Ist das grün? Ist das grau dann? Oder
ziemlich grün, ein bisschen hügelig.
Ja? Also bisschen
so,
hügelig.
Ja, ein bisschen so die also so leichte Höhenzüge. Na, Höhenzüge ist jetzt übertrieben. Da denken bei uns jetzt alle hier ans Erzgebirge oder so. Nein, es ist so hügelig, grün, gemütlich.
Okay, seid ihr mal rausgekommen? Also auch mal.
Ja, das ist immer das Problem. Also wenn man dann, wir sind so eine Truppe von 6, 7, 8 Leuten gewesen, da kannst du nicht mit einem Auto dann mal irgendwo hinfahren. Da musst du dann Bus oder Bahn oder sowas nehmen und mit dem Auto, ehrlich gesagt, jetzt irgendwie in jedem anderen Land würde ich sagen, hey, komm, wir mieten uns einen Leihwagen und dann fährt man mal rum. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Angst vor Autofahren. Ich fahre in jedem Land der Welt. Ich fahre auch durch Paris, durch die schlimmsten Kreisverkehre. Das ist mir alles egal. Aber dieser Linksverkehr ist nichts für mich. Nee, das will mein Gehirn, glaube ich, nicht mehr verkraften.
Das finde ich eben spannend, also wirklich mal aus den Städten rauszukommen. Weil ja eben 2012, als ich dann übrigens zum ersten Mal in New York war, dieser Marathon ausfiel, hatten wir nun plötzlich ganz viel Zeit. Also eine ganze große Fläche Zeit, weil musst du ja nicht mehr vorbereiten und machen. Konntest du also ganz viel angucken. Und als dann so dieses ganze klassische Sightseeing New York abgehakt war, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben uns einfach mal in einen Vorortzug gesetzt, also dort in der Central Station und sind raus in den Vorort und sind, keine Ahnung, 2 Stunden gefahren und zwar einfach Long Island bis an die östlichste Spitze. Du fährst ja dann so durch die Hamptons, was ja so ein bisschen das Schickimicki-Viertel ist und kommst dann irgendwo am östlichsten Punkt raus. Das ist Montauk. So ein kleines, verträumtes Fischer, naja, Dorf ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber total verträumt. Da sieht's aus wie an der Ostsee. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben hier im Podcast. Also total zu empfehlen, total schön. Du guckst aufs Wasser und dort tummeln sich die Seelöwen. Es ist einfach nur schön Montauk und du bekommst von dort aus eine völlig andere Perspektive auf diese Stadt, auf diesen Moloch, der dort ist. Ja, wenn du dann wieder auf die Stadt zufährst und sich dann plötzlich so die Silhouette von New York abzeichnet. Ich finde das total spannend und das ist, glaube ich, auch ein bisschen wichtig, um so eine Stadt zu verstehen. Ja, einfach was so außerhalb der Stadt liegt. Also die haben ja dort Long Beach und so diese ewig langen weißen Sandstrände in New York. Vermutet ja kein Mensch, aber das ist einfach richtig toll. Dort, wenn man da einfach mal sich die Zeit nimmt oder die Zeit hat, mal rauszufahren, raus aus der Stadt.
Das finde ich auch im Urlaub ansonsten das Schönste, wenn man irgendwo mit dem Auto unterwegs ist, also in Frankreich, Italien oder sonst wo und einfach in irgendeinem kleinen Dorf hängen bleibt. Das ist mir auch schon stundenlang passiert. Man sitzt in einem Straßencafé, das nicht das Schönste am Platz ist, sondern irgendwo in einer Straßenkurve liegt. Und man sitzt da und guckt sich die Leute an und trinkt dann plötzlich den dritten, vierten Kaffee und sitzt da seit 2, 3 Stunden. Das finde ich die schönsten Urlaubsmomente. Das fehlt mir ehrlich gesagt jetzt dadurch in England, weil das mit dem Autofahren, vielleicht muss ich mir wirklich mal trauen, aber ich glaube, da müsste ich sagen, ich miete einen Leihwagen direkt draußen irgendwo auf dem Land und muss nicht noch aus der Stadt rausfahren. Weil dieses Umdenken, wirklich komplett auf der falschen Seite zu sein, das ist sehr, sehr
komisch. Das ist komisch mit dem Fahren, ja glaube ich dir. Okay, dann lassen wir das mit Manchester und wir machen New York. Wir gehen nach New York, Micha. Weil heute die Meldung, Donald Trump sagt seine Gegner für die Präsidentschaftswahl 2020, also nächstes Jahr voraus. Und er sieht eigentlich nur 2 Gegner, den verrückten Bernie Sanders oder eben den müden, wie er selbst sagt, den müden Joe Biden. Er könnte tatsächlich recht haben. Und das stimmt mich ein bisschen unruhig. Es beunruhigt mich tatsächlich, dass die Demokratische Partei drüben jetzt im Moment nicht wirklich viel mehr aufzubieten hat. Das heißt, wieder im Umkehrschluss, Micha, wir müssen das machen. Wir müssen den Trump herausfordern.
Ja, wir dürfen nicht.
Ich wollte sagen, mittlerweile sind die Amerikaner wahrscheinlich so weit, dass sie auch Ausländer nehmen würden. Wir machen eine Doppelspitze. Wir machen die Doppelspitze in den USA, lassen uns dann den Hart Klein Tower in New York errichten. Ja? Oder vielleicht in Montauk, so ein Stück weiter weg.
Ja, auch schön.
Und von dort aus knüpfen wir dann die Fäden.
Ist noch Platz bei diesem Monument da, wo die 4 Präsidentenköpfe in den Stein geklopft sind?
Das lassen wir rein. Na gut, da wird jetzt sicherlich erstmal Trumps Kopf noch dazukommen. Mal gucken, ob da noch Platz ist.
Aber das sind auch wieder so alte Männer, ne? Ich meine, Bernie Sanders ist ja noch der im Kopf jüngste von allen, aber der ist doch auch schon, weiß ich nicht, geht der nicht auch knapp auf die 70 zu oder so?
Ich glaube, der ist sogar schon drüber, aber dummerweise stimmt, also ich glaube, viele Amerikaner sehen ihn wirklich so ein bisschen als den verrückten Bernie Sanders an. Da liegt der Donald Trump gar nicht so falsch in seiner intuitiven Einschätzung. Ich glaube schon, dass viele Amis sagen, naja, so ein bisschen verrückt ist er schon, so ein bisschen links. Und ich glaube, dass das in Amerika, in den USA nicht wirklich funktioniert, also nicht wirklich mehrheitsfähig ist.
Ja.
Ja, und Joe Biden?
Aber es ist interessant, dass es ja wirklich inzwischen immer mehr von den Persönlichkeiten abhängt. Gut, bei Kennedy war es sicherlich auch so, dass die Menschen den gewählt haben, weil er charismatisch fantastisch war. Aber wenn man sich jetzt auch mal in Europa umschaut, also dass da plötzlich die Fernseh-Comedy-Stars alle die Wahlen gewinnen oder in ein Macron, der ja auch mehr oder nicht ganz aus dem Nichts kam, aber so eine Gegenbewegung gestartet hat und der große Hoffnungsträger war. Also das ist ja schon so, dass die Menschen sich offenbar danach sehnen, auch mal wieder, ich sag mal, moralisch gute Menschen zu wählen, die aber nicht aus diesem Politikapparat kommen.
Sie sind resigniert. Ja, wenn du das siehst jetzt in der Ukraine, dort haben wir jetzt auch die Stichwahl zwischen Poroschenko und diesem Komiker, ist ja nicht wirklich ein Clown, aber er macht ja so eine Fernsehserie, die auch so ein bisschen auf Komik angelegt ist. Und die Leute sagen, eigentlich ist es völlig wurscht, wer dieses Land, wer die Ukraine reagiert. Ahnung haben die alle nicht, aber wenn der Komiker an die Macht kommt, haben wir wenigstens was zu lachen. Aber das ist schon ein Stück weit Resignation.
Oder? Ja, aber das ist so das, was ich eben meinte, dass das bei uns jetzt die Haltung auch da ist, ach komm, schmeiß die Briten raus, nicht drüber nachdenken, was ist wirklich vernünftig. Da finde ich dann eben die Kanzlerin dann doch mal gut, die sagt, nee, die beste Lösung für uns alle ist, wenn wir da uns vernünftig einigen. Unser eins würde sagen, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr mit euch zu diskutieren, zack, seid ihr weg. Nee, aber da muss man mal wirklich ganz rational drüber nachdenken, die Emotionen rauslassen und ob es dann wirklich sinnvoll ist zu sagen, hey, das geht mir alles auf die Nerven, jetzt wähle ich mal so einen lustigen Komiker. Ich weiß es. Das ist so bei uns, ich weiß es nicht. Also ich würde ja, Harpe Kerkeling würde ich noch wählen, da habe ich das Gefühl, der würde was Vernünftiges machen. Aber würdest du Mario Barth als Kanzler haben wollen?
Aber ist er nicht Steuerexperte neuerdings?
Ja, ach, der ist doch für alles Experte. Bei RTL, weißt du. Und dann kommt er, oder Lunge war er doch auch. Der war doch auch mit den Lungenfachärzten da ganz groß unterwegs. Und hat sich dann aufgeregt mit Zigarettenrauch. Ist viel war die ganze Zeit, ich habe das Ding mir mal angeguckt. Das ist ganz furchtbar. Fernsehtipp sozusagen. Guckt mal bei YouTube rein, gibt so eine schöne Zusammenstellung. Mario Barth mit seiner Berichterstattung über die Feinstaubwerte und dann zusammengeschnitten dazu aus dem ZDF Die Anstalt, diese Kabarett-Satire-Sendung.
Was ich großartig finde übrigens.
Ja, super, ja. Ganz großartig. Und wie die das auseinandernehmen, was also wirklich da an Werten kursiert und was die Fakten sind und so weiter. Also da ist Herr Barth wirklich ein Vorreiter der Volksverdummung und der Propaganda für dunkle Kanäle, sag ich mal.
Ich glaube ja, das Fernsehen stirbt. Ich glaube, es stirbt aus. Und weißt du, seit wann ich davon überzeugt bin? Seit vorgestern.
Warum?
Ich war vorgestern beim Friseur im Salon. Man sagt noch Salon, ja. Im Friseursalon meines Vertrauens. Bestimmt 7, 8 Friseurinnen. Mhm. Ja, und alle gar nicht mehr so jung. Also ich sag mal so zwischen 25 und 55, würde ich jetzt mal sagen. Die haben wirklich ungelogen, eine halbe Stunde, solange ich dort im Stuhl saß, haben die über irgendwelche Netflix und Amazon Serien gesprochen. Wirklich, ich kannte nicht eine davon. Es war unfassbar, was da abging. Und jetzt ist ja gerade hier Games of Thrones, ist ja jetzt auch gerade wieder ganz groß. Und ich habe mich da so ein bisschen reingegangen und die sagen auch, du kannst ja Fernsehen gar nicht mal gucken. Das normale Fernsehen, was dort angeboten wird, das kannst du nicht mal gucken. Das sagen ganz normale Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Die sagen, es gibt eigentlich nur noch Casting-Shows, es gibt Trash-Shows, es gibt Quiz-Shows mit irgendwelchen B- und C-Promis, die dann immer wieder dort auftauchen, weil die richtigen Promis dort natürlich nicht hingehen, die haben das nicht nötig. Und die sagen, das kann man auf Dauer einfach nicht aushalten. Und deswegen, also selbst so Leute, von denen du das nie erwartet hast, die gucken Netflix hoch und runter. Es ist verrückt. Stirbt das Fernsehen? Geht das klassische Fernsehen den Bach runter?
Also ich glaube, dieses Fernsehen in dem Sinne, dass man da Kinofilme oder sowas geguckt hat, wie es früher mal war, dass man sich gefreut hat, ey, am Ostersonntag, da kommt der James-Bond-Film und den gucke ich mir dann an. Ich habe das Gefühl, das ist vorbei. Also das mache ich auch nicht so. Ich will dann irgendwann, wenn ich sage, ach, ich habe am Mittwochabend Lust, einen Film zu gucken, dann suche ich mir den aus und dann schaue ich mir den an. Und die Serienjunkies, wie wir auch früher mal alle ja waren, die wir dann uns darauf gefreut haben, dass einmal wöchentlich Magnum kam, das ist auch vorbei, weil das guckt man dann alles am Stück, dann ist man so schön drin.
Und
das machst du dann eben auch online. Es gibt halt immer noch viele Sachen, also zum Beispiel, wo ich finde, dass das lineare Fernsehen, sagt man immer, das hat immer noch seine Existenzberechtigung. Also bei jetzt so Nachrichtensituationen zum Beispiel.
Ja, ja.
Oder Fußball-Weltmeisterschaft, da willst du eben live mit dabei sein. Oder für
irgendwelche. Es wird auch nicht mehr lange dauern, dass das bei Netflix kommt.
Wahrscheinlich. Und dann gucken wir uns heute schon mal an, wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2020 ausgeht.
Genau. Ja, genau. Schön. Ich habe so ein bisschen Angst, also ich bin hundertprozentig bei dir. Es gibt ein paar Sachen, die auch für mich unverzichtbar sind, die Fernsehen läuft, gerade so nachrichtentechnisch und so weiter. Ja. Unbedingt, ja. Oder überhaupt so Magazingeschichten. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe ein bisschen Angst, dass sich so die Macher, die großen Strategen, die dann zum Beispiel immer wieder Jahr für Jahr, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren das so geht, die zum Beispiel auf dieses Castingshow-Konzept setzen, ja, dass die total daneben liegen, dass die sagen, hey, wir haben ja immer noch 4, 5 Millionen Millionen Zuschauer. Die Quote ist doch toll und da lässt sich Werbung einigermaßen mit verkaufen. Und solange das so funktioniert, solange machen wir das. Solange sind wir doch dick im Geschäft und solange funktioniert ja Fernsehen auch noch. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das ein Trugschluss ist, ja, dass sie sich so an diesen 5 Millionen orientieren und nicht merken, dass sie die Zielgruppe, die potenzielle Zielgruppe von den 40 Millionen anderen damit verbrennen. Also ich kenne das Phänomen so ein bisschen aus der Radioszene, wo wir ja herkommen, wo man so oft auch gerne so bestimmte Comedy-Geschichten abfragt. Ja, man hat jetzt in irgendeinem Programm, in irgendeiner Morningshow irgendeine Comedy und man merkt, die ganze Sendung oder überhaupt das ganze Programm geht total den Bach runter und die Quoten werden jedes halbe Jahr, wir haben ja im Radio leider immer nur die Möglichkeit von Halbjahr zu gucken, wo wir stehen, also realistisch stehen mit der sogenannten Media-Analyse und die Quoten gehen runter und die wundern sich und gucken und dann fragen die, ja, was machen wir denn hier vielleicht verkehrt in der Morgensendung und dann kriegen die Imagewerte für diese Comedy und dann sagen die, ja, das Einzige, was in unserer Morgensendung noch funktioniert, ist diese Comedy, das wollen die Leute, die verkennen aber, dass es eben dann wirklich nur noch die Leute sind, die dieses Programm hören, aber dass du ganz, ganz viele ausschließt, die es eigentlich auch hören wollten vielleicht und diese Comedy absurd finden und das dann eben auch gar nicht mehr äußern, beziehungsweise dann gar nicht mal gefragt werden, weil es eben keine Hörer dieses Programms mehr sind. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also man zieht die falschen Schlüsse und sagt, wir müssen diese Comedy im Programm halten, wir müssen diese Castingshow im Programm halten, weil die hat ja noch Hörer. Aber dass es insgesamt vielleicht trotzdem der Sargnagel ist, das erkennt man eben in diesen Umfragen nicht.
Ja, ich glaube, dass Radio noch ein bisschen anders funktioniert, weil es ja schon noch so vielleicht die größere Identifikation hat. Es gibt eben viele Leute, die sagen, das und das ist mein Radiosender, den höre ich morgens auf dem Weg zur Arbeit und die meiste Zeit über. Manche haben vielleicht sogar 2 Sender, die sie hören, aber das war's dann auch. Aber beim Fernsehen ist doch wirklich so, da pickt man sich das dann normalerweise raus. Es gibt ja niemanden, der sagt, ich habe gestern Abend RTL eingeschaltet um 19 Uhr und bis 23 Uhr durchgeguckt. Also das ist ja schon so, dass man dann sagen müsste fast, vielleicht sollte man den Puls nochmal genau nachmessen. Also das ist ja bei den Fernsehmachern, glaube ich, ein bisschen anders, dass die immer gucken, wir haben einzelne Dinger und einzelne Sendungen und wir müssen irgendwie versuchen, die Menschen ein bisschen noch durch den Abend zu ziehen, aber realistisch weiß man schon, dass viele dabei sind, die umschalten. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass viele Fernsehsender uns Zuschauer im Laufe der Jahre kaputt gemacht haben. Also, dass ich zum Beispiel, ich habe immer, wenn ich so irgendwie eine neue Serie im Fernsehen entdeckt habe, wo ich dachte, oh toll, freue ich mich jetzt drauf, die läuft jetzt über die Woche hinweg. Und war auch vieles dabei, was ich mir dann aufgenommen habe und dann immer von Woche zu Woche mal geschaut habe. Und immer die Serien, die ich gut fand, die wurden dann immer abgesetzt. Also das heißt, da sind dann so 10 Folgen von gelaufen. Und dann plötzlich sind die wieder aus dem Programm verschwunden, weil sie dann der Meinung waren, och, das liegt aber 2 Prozentpunkte unter dem Senderschnitt unserer Einschaltquote und damit ist es wieder verschwunden. Und so machst du natürlich solche Serien auch kaputt und so vergraulst du auch Zuschauer. Also ich habe ganz viele Sachen gehabt bei Sat.1 zum Beispiel, flupp ist es raus und was wird gesendet? Navy CIS. So rund um die Uhr kannst du auf diesen Sender nur noch Navy CIS gucken.
Oder die nächste Castingshow. Oder die nächste Trash-Show. Ja, oder die nächste Quiz-Show.
Es gibt auch die schönen Beispiele. Zum Beispiel
denke ich immer bei diesen Castingshows, denke ich immer, das ist so, sie verbrennen sich ihre Zuschauer damit, so wie sich das Radio ihre Hörer oder seine Hörer verbrennt, weil es zum Beispiel immer dieselbe Musik spielt. Ja, also frag 100 Leute, was stört dich am Radio? Ah, dass alle die gleiche Mucke spielen. Das ist ja so das, was du kriegst. Und ich glaube, dass man von diesen Leuten ganz, ganz viele verliert einfach. Ohne dass man es direkt merkt.
Es ist auch, die ersten Castingshows, ich habe damals auch gerne mal Deutschland sucht den Superstar geguckt, da muss ich mal zugeben, damals so die ersten Staffeln, da wusste man auch noch, guck mal, Alexander Klavs und wird er gewinnen. Da hast du auch noch so 10 Personen gehabt, mit denen du mitgefiebert hast, mit denen du dich vielleicht auch irgendwo mal identifiziert hast, aber ich könnte dir von den letzten 5 Jahren noch nicht mal mehr sagen, wer da gewonnen hat.
Das ist ja auch toll und ich glaube, das wäre auch heute immer noch toll, wenn das alle 2 oder 3 Jahre lief, so wie du dich alle 2, 3 Wochen über Nick Kamen freuen würdest im Radio. Ja, aber wenn Nick Kamen jeden Tag im Radio läuft, dann sagst du irgendwann, was machen die da? Ja. Und so sehe ich das, also aus meiner persönlichen Sicht eben ein Stück weit auch mit dem Fernsehen. Aber
ja,
gut.
Ja, aber es gibt so ein paar, also für mich ja ist immer eines der Highlights des Jahres, ist halt dieses Olle Dschungelcamp. Das ist dann aber auch wohl dosiert, das passiert einmal im Jahr und dann ist auch wieder vorbei. Dann gibt's nichts. Und da gibt's auch nichts, was so in die Richtung geht und wirklich vergleichbar ist. Bei den Castingshows, da gibt es Deutschland sucht den Superstar, da gibt es The Voice, da gibt es, also ich glaube, 5, 6 verschiedene und dadurch weißt du doch schon gar nicht mehr, welche läuft denn zurzeit überhaupt und auf welchen Sender gucke ich und so. Das ist dann so inflationär, wenn irgendwas läuft, genau jetzt in letzter Zeit zum Beispiel mit diesen Trödel-Shows, hier Bares für Rares im ZDF läuft seit Jahren erfolgreich, plötzlich fallen alle anderen Sender auch an, diese Ramsch-Shows zu machen, wo alter Schrott plötzlich Geld wert ist und so weiter. Und das funktioniert dann irgendwann auch nicht mehr. Dann hast du einfach die Nase voll.
Na, pass auf, Micha, es ist sowieso weder Streaming-Dienst, Wetter, Streaming wird ja auch beim Radio ein großes Thema werden. Das könnte man noch machen, bei diesem fantastischen Wetter. Aber es ist jetzt nicht wirklich Fernsehwetter, oder? Mein Gott, lass uns über was Schönes reden. Ostern, toll, wunderbar, ja. 22 Grad, 25 Grad, vielleicht das sonnigste Ostern seit 30 Jahren.
Könnte passieren, ja.
Zumindest in einigen Gegenden. Das ja, ist richtig. Das ist ein sehr schönes Thema, gerade für dich als Meteorologe. Ist das schon außergewöhnlich? Na gut, Ostern fällt ja immer anders.
Das ich wollte
ja,
gerade sagen, diese Vergleiche sind immer ein bisschen schwierig, weil Ostern ja, eben doch immer wann woanders im Jahr liegt.
Achtung, ja? Mehrwert. Wie berechnet sich der Ostertermin?
Oh Gott, jetzt wird's kompliziert.
Mach mal. Das ist gar nicht so kompliziert. Und zwar immer der erste Vollmond nach Frühlingsanfang.
Aber auch ja, nicht immer.
Wenn der stattfindet, dieser erste Vollmond nach Frühlingsanfang, der Folgesonntag ist dann der Ostersonntag. Und es gibt tatsächlich Ausnahmen und wir sind in einem Ausnahmejahr. Wusstest du das?
Ja, das hatte ich mitbekommen, ja.
Das ist ganz spannend. Warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt aus dem Kopf zusammenkriege. Also Frühlingsanfang war der 20. März in diesem Jahr. Mhm. Astronomisch, ist einfach eine feste Größe, klar, eine astronomische, mathematische Größe, war der 20. März und der erste Vollmond in diesem Jahr war aber der 21. März, also hätte theoretisch 2-3 Tage später, war dann glaube ich Sonntag, hätte eigentlich schon Ende März Ostern sein müssen.
Ja.
Aber die Kirchenväter, die sind ja clever, die haben das irgendwie, da gibt's irgendwie, warte, wie heißt denn das? Ich glaube, das heißt irgendwie Oster Paradoxum oder so ähnlich, weil die festgelegt haben, dass in diesem Jahr der Vollmond schon am 19. März war, obwohl wir noch gar keinen Vollmond hatten.
Ah, okay.
Die haben das wirklich festgelegt. Die haben gesagt, nee, Vollmond war schon am 19. Und dann kann der Astronom, der Wissenschaftler kommen und sagen, nee, aber Vollmond ist da am 21. März gewesen, also müsste ja eigentlich der Sonntag danach Ostern sein. Und dann sagen die Kirchenväter, nee, wir die Kirche sagen, Vollmond war am 19.
Das ist wirklich super.
Das passiert tatsächlich.
Die setzen alles außer Kraft. Das ist großartig. Ja. Ich möchte auch katholische Kirche sein in diesen Dingen.
Ja.
Nee, aber tatsächlich, damit haben die es ja dann gelöst. Hat sich auch im Laufe der Jahrhunderte alles so ein bisschen verschoben. Ja. Und dann macht man einfach so, sagt man, nein, wir haben den Vollmond schon 2 Tage früher gesehen und kommt das alles erledigt. So wie ja auch Benedikt, gerade hier der emeritierte Papst, ja auch festgelegt hat, dass die Kirche an den Missbrauchsgeschichten gar nicht schuld ist, sondern er schreibt ja dann in dem Brief, es sind die 68er schuld gewesen.
Siehste? Also,
die haben eigentlich für Pädophilie gesorgt und das Böse ist eingekehrt in der Welt und damit ist die Kirche auch ein Opfer und so weiter. So kann man das alles erklären, natürlich. Mal drüber nachdenken, ob man selbst irgendwas falsch gemacht hat und vertuscht hat oder ob es vielleicht die Zustände sind in der Kirche, ob der Zölibat vielleicht auch nicht so gesund ist. Darüber nicht nachdenken. Nein, es waren die 68er, völlig logisch.
Was ich großartig finde, wir alle haben jetzt die Gelegenheit, eine gute Gelegenheit, die katholische Kirche ein bisschen zu unterstützen. Geschätztes Barvermögen etwa 200 Milliarden, ja. Hm. Und jetzt wird Geld gesammelt für Notre Dame. Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, die katholische Kathedrale in Paris, zu großen Teilen zerstört. Und jetzt braucht die Kirche Geld, jetzt braucht Paris Geld, Frankreich Geld, um Notre Dame wieder aufzubauen.
Hast du schon gespendet?
Ich habe noch nicht gespendet. Ich spende auch nichts. Wie gesagt, die katholische Kirche sitzt auf einem riesen, riesen, riesen Batzen Geld. Und da sind ja wahrscheinlich irgendwelche Schwarzkonten. Und hast du nicht gesehen? Ach, keine Ahnung. Ja, der betet doch immer vor Hunderttausenden von Gläubigern.
Gläubigen.
Nein. Nee, also die Kirche sitzt ja wirklich auf Geld. Also ich weiß es nicht. Also es ist natürlich toll, dass da sofort die Milliardärsfamilien um die Ecke kommen und sagen, hier, ich gebe 100 Millionen. Und dann sagt die andere Milliardärsfamilie, wir verdoppeln, wir geben 200 Millionen. Das ist schon interessant, wie schnell das geht dann. Ja?
Ich finde die ganze Situation wirklich sehr, sehr grotesk. Also du hast mich ja heute Morgen gefragt, irgendwann sagst du, na, hast du schon gespendet? Da habe ich noch gar nicht vorher drüber nachgedacht, aber ich habe wirklich ja spontan gesagt, ich kein Pfennig für die. Nein, also ich liebe Paris. So, erstmal das Erste. Ich liebe auch diese Ecke rund um Notre Dame. Ich mag auch diese Kirche. Das ist eine wunderschöne Kirche. Ja. Aber echt wirklich, also dafür jetzt spenden, also wo jetzt hier in Deutschland aufgerufen wird, bitte spenden Sie für den Wiederaufbau von Notre Dame. Im Leben nicht. Also du sagst es richtig, die katholische Kirche, der gehört dieses Ding. Klar hat die, theoretisch könnte sie so viel mit ihrem Geld machen und hat auch sicherlich ein paar Dinge, wo sie was Gutes tut, aber die sitzt auf diesen Geldbergen. Ja. Und jetzt fängt das alles an und das ist aber auch diese komische Spendenbereitschaft ist merkwürdig, wie du gerade sagst, diese Milliardärsfamilien, die hätten ja auch mal sagen können, Die katholische Kirche hat aber ganz schön viel Mist gebaut in den letzten Jahrzehnten und da gibt es viele Opfer des Missbrauchs. Wir versuchen, die zu unterstützen, wir helfen da. Aber das ist natürlich dann wieder nicht schick genug, weißt du? Das ist so wie Spenden für die Kinderkrebsklinik. Die gibt es in allen Städten.
Ja.
Das ist traurig, wirklich. Das ist auch gut angelegtes Geld. Aber zum Beispiel für andere Geschichten wie, weiß ich nicht, HIV-Infektion oder so, da wird dann nicht so viel gespendet, weil das ist wieder so ein, oder Drogenrehabilitierung oder so. Nee, das ist was Schmutziges, da machen wir nichts dran.
Oder noch ganz anders, jetzt wirst du mir wieder die Rübe runterhauen wollen, ja, und sagen, aha, du wieder. Aber sie hätten ja auch sagen können, mein Gott, französische Kampfjets haben im Mittleren und Nahen Osten, ich weiß nicht, wie viele Moscheen zerstört und ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht. Spenden wir dort mal 200 Millionen für den Wiederaufbau. Aber das nochmal so am Rande.
Ja, aber auch diese, da sind wir auch in diesem interessanten Bereich, dass ja jetzt die ganze Welt trauert. Ich verstehe das ja auch. Das ist ein Symbol, das ist ein Bild, das ist uns bekannt. Ich persönlich habe auch schon vor der Kirche gestanden. Wie gesagt, ich finde die auch sehr schön.
Ich war schon drin, aber ich habe nie viel gesehen. Also ich war zweimal drin, aber du wirst ja von den Menschenmassen, oder wurdest, leider muss man jetzt sagen, wurdest von den Menschenmassen so durchgeschoben, da waren ja immer Riesenschlangen davor.
Ja, ja.
Also viel gesehen hat man nicht. Man wurde immer so, man war so in diesem Menschenfluss, ja, wenn man dann so durch Notre Dame einmal die Kurve rum und wieder raus und kurz gucken, wo Napoleon gekrönt wurde, etc. Und dann war man ruckzuck wieder draußen. Aber man konnte wohl auch auf die Türme hoch. Das habe ich nie gemacht, leider.
Aber das ist so, weißt du, ich finde interessant, bei Facebook jetzt auch ganz viele Leute haben ihre Fotos gepostet, haben ihre Trauer ausgedrückt.
Ja.
Ich habe bei einem Radiosender gehört, da sollte man dann seine E-Mails, seine Erinnerungen, seine Fotos schicken und so weiter. Ja, und was kommt da an Erinnerung? Ich habe vor Notre Dame gestanden. Ach, die war so schön. So,
also, und ich habe damals bei euch schon Nick Gaiman gehört.
Ja, so ungefähr. So, aber das, weißt du, das ist komisch. Mir hat letztens eine Freundin gefragt, als der Anschlag passiert ist in Christchurch in Neuseeland auf die Moschee. 50 Menschen tot, 50 verletzt. Und da sagt sie, komisch, ich habe bei Facebook nirgendwo gesehen, dass jemand geschrieben hat, I am Christchurch oder I am a Muslim oder sonst was. Was in Paris nach dem Anschlag ja der Fall war. Das alles so, je suis Bataclan und so weiter. Das ist so, wir Menschen sind bescheuert, was diese Anteilnahme angeht. Das eine, also dass da ein Kirchturm eingestürzt ist, das betrifft uns stärker, als dass da 50 Menschen gestorben sind. Oder 160 Tote, 23. März, ich habe es eben mal nachgeguckt, der letzte große Anschlag, 160 Tote in Mali in einem Dorf, weil da Extremisten reingefallen sind, 141 Tote am 11. Februar in Nigeria, 126 Tote in Afghanistan, riesige Anschläge, von der Todeszahl mehr als in Christchurch oder sonst wo, aber es bildet sich bei uns nicht ab, wir haben da kein Verständnis für.
Ja, die deutsche Regierung sagt, wir stellen die Rüstungsexporte zumindest temporär nach Saudi-Arabien ein, nachdem der Fall Khashoggi bekannt wurde.
Ja.
Ein einziger Fall, der tragisch ist, der ist nicht tragisch, der ist katastrophal, das ist ganz furchtbar schlimm. Aber vorher und bis heute sterben zehntausende Menschen in Jemen, sterben durch saudi-arabische Kräfte, durch saudi-arabische Kampfbomber und eben auch deutsche Waffen und kein Mensch verliert wirklich ein Wort darüber. Also es brauchte diesen Einzelfall, diesen einzelnen schlimmen Fall, keine Frage, dass die deutsche Regierung sagt, wir denken mal über die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien nach. Das ist ganz furchtbar. Und Stalin, glaube ich, hat das mal gesagt. Er hat gesagt, ein Toter ist eine Tragödie, 1 Million Tote sind Statistik.
Ja,
das ist schon total zynisch, aber diesen Zynismus gibt's heute noch.
Ja, weil wir das mit dem einen können wir uns unter Umständen identifizieren, aus welchen Gründen auch immer. Ich sag mal, wenn ein großer Star stirbt, dann haben wir alle das Gefühl, wir kennen den seit Jahrzehnten. Aber oder wenn eben eine Kirche, die wir alle von den Bildern her kennen, wenn da was passiert oder in San Francisco wäre was und wir kennen San Francisco aus den Fernsehserien, da wo der lustige Polizist immer hin und her gefahren ist. Dann ist das was anderes, als wenn 160 Menschen in einem afrikanischen Dorf abgeschlachtet werden, von dem wir noch nie was gehört haben.
Lass uns doch mal über was Schönes reden, Mensch, Micha. Es ist so schön. Martin Winterkorn wird angeklagt.
Das ist endlich eine gute Nachricht. Juhu.
Ja, juhu. Ihm drohen bis zu 10 Jahre Haft. Es hat lange genug gedauert, aber bis zu 10 Jahre Haft. Gut, er ist wohl noch dran. Er entwickelt eine Software, dass dieser Wert vielleicht noch nach unten gedrückt werden kann. aber tatsächlich, da stimmt
es. Das ist ein Einzelschicksal. Das kann gar nicht sein, dass das irgendwie die Haftdauer reduziert wurde durch eine Software. Nee, das war ein Unfall. Ja, ich finde dramatischer, aber wenn wir jetzt wieder in dem Thema Gerichtsprozessen sind, hast du mitbekommen von dem Mann, Mann, der seine Eltern verklagt, weil die seine Pornosammlung weggeschmissen haben?
Nee.
Ja, das war in den USA. Siehst du, jetzt sind wir wieder beim Thema Streaming. Da denkst du immer, ach komm, das ist alles virtuell, da hast du nichts, was bleibt. Kauf dir noch eine schöne DVD, stell sie dir ins Regal, da hast du was zum Anpacken. Da kannst du auch in 2 Jahren dir den Film nochmal angucken. Ist gefährlich, wenn man bei seinen Eltern gewohnt hat. Also der Mann hat sich irgendwie scheiden lassen, ist zu seinen Eltern gezogen für ein paar Monate. Und als er da wieder ausgezogen ist, hat er offenbar seinen ganzen Krempel nicht mitgenommen. Und als er dann von seinen Eltern irgendwann den letzten Kram nachgeliefert bekam, da fehlten dann 12 Kisten mit Pornos und Sexspielzeug und so weiter.
Und er hat seine Eltern verklagt daraufhin.
Genau, die Eltern haben gesagt, wir haben das weggeworfen, wir tun dir deiner geistigen Gesundheit was Gutes, das haben wir absichtlich alles entsorgt. Und er sagt, da waren aber wirklich einige Klassiker der Pornogeschichte drin, die sind viel, viel mehr wert, die Studios gibt's nicht mehr. Und jetzt will er von denen $87,000 wieder Gutmachen haben für seine Pornosammlung. Finde ich super.
Sehr schön, sehr schön.
Deswegen, wenn du irgendwo ausziehst, nimm alles mit, deine Eltern schmeißen es uns raus. Das ist
Okay. Weil wir gerade bei Prozessen, bei Klagen sind, das ist auch sehr spannend. Wir überlegen ja immer, dass wir vielleicht doch noch den einen oder anderen Podcast-Nutzer mehr gewinnen können, jetzt mal abgesehen von deiner Mama.
Ja.
Und von unserem lieben Freund Jens, unserem Sportredakteur hier im Sender. Wir müssen das machen wie der Böhmermann. Ja, wir müssen einfach mal uns überlegen, wie können wir die Kanzlerin verklagen? Wir verklagen einfach die Kanzlerin, auch wenn das Gericht die Klage dann natürlich ablehnt und abweist und sagt, du spinnst wohl oder ihr spinnt wohl. Aber das bringt natürlich erstmal Publicity. Und dann kriegen wir vielleicht genauso viele.
Ja, der Böhmermann, die Lusche. Also da verklagt man doch nicht die Kanzlerin. Man muss sich nach oben orientieren. Wir verklagen jetzt Benedikt.
Wir verklagen den Papst.
Für diesen Quatschbrief, den der da geschrieben hat. Der alte Tattergreis. Entschuldigung, jetzt werde ich verklagt, weil ich den Ex-Papst Tattergreis genannt habe. Aber da setzt sich so ein 93er ja hin und verbreitet Schwachsinn. Und die katholischen Nachrichtenagenturen und was weiß ich, wie sie alle heißen, die drucken diesen Schwachsinn ab, wo dann drin steht, nee, die Kirche ist nicht schuld. Über Strukturen kein Wort. Nein, schuld sind die 68er. Deswegen gäbe es Pädophilie in der katholischen Kirche. Den verklagen. Lass uns das Benedikt verklagen.
So. Und wir schreiben ein Schmähgedicht über Benedikt, keine Ahnung, Motherfucker, Ziegen, ach, keine Ahnung.
Geistiger Kinderficker wäre so, die würde ich jetzt nicht wählen, diese Formulierung, aber wenn du da das im Gedicht vom Unterbringen würdest, dann würde das sicherlich einen Klagetatbestand ergeben.
Obwohl so, pass auf, und dann kommt der, ich weiß nicht, ist der Trump Katholik? Ich weiß gar nicht, ob Trump Katholik ist. Oh. Der sagt dann, das Gedicht wäre bewusst verletzend und dann können wir den Trump auch gleich noch verklagen. Also wir können es zumindest versuchen. Ja?
Du meinst, wenn man es geschafft hat, dass Trump einen retweetet sozusagen, ja?
Ja, richtig, genau. Und dann würden wir wahrscheinlich sogar ein Pop-up bei NTV bekommen.
Ja.
Micha Klein und André Hart verklagen Donald Trump. Ja, er hat gesagt, das Schmähgedicht auf Benedikt ist bewusst verletzend.
Das wäre es.
Klage wird dann abgewiesen, aber wir hatten auf alle Fälle erstmal ein bisschen Publicity. Ja, wir müssen einfach vieles besser machen, Micha. Müssen wir jetzt mal ran.
Man muss provokanter sein.
Man muss provokanter sein, richtig.
Klagen ist immer so unser Öffentlich.
Muss ja auffallen. Pass auf, ich hab eine Idee. Wir müssen ja auch langsam zum Ende kommen. Ich habe eine Idee. Wir wissen ja seit dieser Woche, ich weiß ja, hast du das in Großbritannien mitbekommen? Wir wissen, dass es schwarze Löcher wirklich gibt.
Ja, richtig. Ja,
also die Theorie war ja immer schon klar und Einstein und Stephen Hawking und wie sie alle hießen. Aber jetzt haben wir das erste Foto gesehen, schwarze Löcher. Und ich mache jetzt über Ostern Folgendes. Ich suche mir so ein schwarzes Loch, verschwinde daran und darin. Und Albert Einstein hat ja gesagt, theoretisch sind dann auch Zeitreisen möglich.
Mhm,
ich bin über Ostern in Berchtesgaden. Ja, will mir das nochmal angucken, Berchtesgaden. Du weißt schon, hier Obersalzberg und Berghof, Adolf Hitler, Reichskanzlei, Außenstelle, was weiß ich. Ich will mir das angucken und ich schlüpfe einfach durch dieses schwarze Loch.
Ja.
90 Jahre zurück, befinde mich dann im April 1929.
Ach du meine Güte.
Treff dort den kleinen Gefreiten Adolf Hitler, der dort, na gut, der war damals schon ganz gut unterwegs.
War 1920. Der
da schon auf dem Obersalzberg? Da hat er schon an der Machtbasis gewerkelt.
Ja.
Aber ich treffe den dort, da hatte der dort wahrscheinlich noch keine Leibwache und das war auch alles noch kein Sperrgebiet dort auf dem Obersalzberg. Und ich hau ihm einfach eine vor die Nuss, dann buddel ich ihn irgendwo ein und dann verläuft die Geschichte ganz anders. Dann komme ich wieder zurück. Das wär doch auch Publicity, oder? Ich will mir das dort wirklich mal angucken. Und wer weiß, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn ich den dann wirklich treffe dort, den Adolf.
Ja, jetzt kommt
und ihm eine vor die 12 haue.
Jetzt kommt
also vielleicht will ich vorher noch eine Stunde mit ihm reden und dann habe ich ihm eine vor die 12.
Ja, aber jetzt kommt ja dieses Paradoxon. Nicht, dass wenn du dann wieder zurückkommst, dann weiß ja keiner, was du da wirklich verhindert hast.
Ja.
Dann hast du auch keine
Publicity. Ach so, dann haben wir auch wieder nichts davon. Nee. Ja, hast du auch wieder recht, ja. Das stimmt. Aber wer weiß, wie das alles gekommen wäre. Ohne Hitler. Mein Gott.
Ja, wie sich alles entwickelt. Interessante Gedankenspieler. Keine Ahnung.
Interessant.
Was wäre jemand gekommen, der noch bekloppter gewesen wäre?
Oder hätten die hätten sich wahrscheinlich damals schon zur großen Koalition zusammengefunden irgendwie, so die konservativen Parteien, die SPD, keine Ahnung.
Ob es dadurch besser gewesen wäre, ja,
weiß die man. Linke hat sich immer schon bekriegt und ist deshalb klein geblieben, also wahrscheinlich wäre es damals dann schon zur GroKo gekommen. Ob der Begriff GroKo dann schon salonfähig gewesen wäre, keine Ahnung.
Ja, vielleicht hätte es GroKo. Einen Krieg gegeben, aber eben nicht mit den menschenverachtenden Auswirkungen, den Holocaust und so weiter. Weiß man alles nicht, ne?
Man weiß es nicht. So, wenn es keinen Krieg gegeben hätte, wer weiß, wie weit die Menschheit heute wäre. Vielleicht wären nie Atombomben entwickelt worden. Ja, weil ja. Wenn dieses Feindbild weg, Sowjetunion damals, wie sie hieß, die wäre wahrscheinlich schon nach ein paar Jahre nach Stalin zusammengebrochen, weil es hätte ja dann auch keinen Ostblock gegeben, wenn es keinen, ja, also der ist ja auch nur durch den Zweiten Weltkrieg entstanden, es hätte keinen Ostblock gegeben, die Sowjetunion wäre weitestgehend isoliert geblieben, wäre wahrscheinlich zusammengebrochen, also man hätte so viel Geld in nützliche Dinge hinein investieren können und so viel Sachen entwickeln können, wenn es diese großen Kriege nicht gäbe.
Ja, umgekehrt sind diese Kriege ja aber auch Innovationsmotoren immer. Also in dem plötzlich ist ganz viel Geld für solche Forschung da, plötzlich wird investiert, plötzlich wird gemacht und getan. Man weiß es nicht. Also da bleiben ja auch Sachen hinterher übrig. Weiß ich nicht, die Turbinenantriebe der Flugzeuge und so weiter und so fort wurden gerade im Krieg noch weiterentwickelt. Und solche Sachen. Also es ist so nicht so einfach zu sagen. Da beschäftigt sich ganze Spielfilme mit.
Wir werden es vielleicht erfahren, wenn es mir gelingt, durch Schwarze Loch. Ja, also erstmal bin ich in der Gegenwart und das ist ja total spannend, Obersalzberg. Also das war ja ursprünglich nur eine kleine Ferienhütte, der Berghof, der hieß auch ursprünglich ganz anders. Und als Hitler dann 33 wirklich an die Macht kam, haben die dann das ganze Areal dort aufgekauft. Wer nicht verkauft hat, also sie haben wohl sogar Preise über den Verkehrswert geboten, die Nazis. Wer aber trotzdem nicht verkaufen wollte, der kam nach Dachau ins KZ, so lange bis er weichgeklopft war. Und irgendwann gehörte dann dieser Obersalzberg eben wirklich nur den Nazi-Bonzen, das war dann alles Sperrgebiet. Ja, und dort wurde ja dann residiert und er hat ja dort eine Außenstelle der Reichskanzler eingerichtet und so weiter. Also das ist alles Geschichte. Dann kam ja das Ende des Krieges, wurde bombardiert, stand aber soweit in seinen Umrissen noch. Ich glaube, Anfang der 50er Jahre wurde dann alles gesprengt auf dem, oder man sagt, auf dem Obersalzberg. Ist ja falsch. Obersalzberg ist ja ein Stück von der Gemeinde. Es ist ja eigentlich ein kleiner Ort, ja, Obersalzberg. Also ein Teil von Salzberg. Und Obersalzberg ist halt wie so eine Art Plateau. Und was ich total spannend fand, bis 1996 gehörte das alles noch den Amis. Erst 1996 wurde es zurückgegeben. Dann war dort Platte Wiese, haben die das platt gemacht, ja, alles, also ja. Schon in den 50er Jahren beginnt, damit eben dort jetzt keine Heldenverehrung stattfinden, Helden in Anführungszeichen. Und dann wurde beschlossen, dass dort auf diesem Areal zwei Dinge gebaut werden dürfen. A, diese Dokumentationsstätte und B, ein Hotel. Und in diesem Hotel bin ich.
In diesem
Hotel kommen wir unter und ich bin wirklich mal gespannt, wie das aussieht.
Ich finde deine Urlaubsplanung interessant. Andere Leute fahren dahin irgendwo in den Urlaub, um braun zu werden und du anscheinend auch.
Nein, gar nicht, im Gegenteil. Es interessiert mich auch nicht. Ich möchte gerne im nächsten Podcast darüber berichten, was man dort wieder fahren
ist. Und wie ich jetzt gelernt habe, nicht über den Obersalzberg, sondern über Obersalzberg.
Über Obersalzberg, weil ich glaube, der Obersalzberg im eigentlichen Sinne existiert. Es ist kein Berg, der da steht und so heißt. Ja. Ah ja, okay. Wenn ich richtig informiert bin. Ich habe ja auch nur Halbwissen. Also vielleicht gelingt es mir auch, durch das schwarze Loch zu schlüpfen, dann wird der nächste Podcast
durch das braune Loch, ja. Das braune Loch. Aber ich würde dann gerne, weißt du, was ich interessant finde, auch noch, man hat, sieht ja immer nur diese Nazi-Bonzen, Adolf Hitler und so weiter, als diese riesigen Monster, die die Welt in Unglück gestürzt haben. Aber so diese
ganzen, das waren sie auch.
Ja, aber diese ganzen kleinen alltäglichen Profanitäten, die würde ich auch gerne irgendwie nochmal sehen. Dass das ja auch ein Mensch war, der gelacht hat mit anderen, der abends seine Disney-Filme offenbar geguckt, der hat irgendwelche Zeichentrickfilme auch da geguckt.
Genau. Und er war nett zu seinen Sekretärinnen und immer so zuvorkommend und konnte so vornehm sein. Nee, es war ein Monster. Das war ein gestörtes Arschloch und wie gesagt, wenn ich ihn treffe, wenn mir das gelingt durch Schwarze Loch, zack, einer auf die 12. Der war jetzt auch nicht besonders stark oder so. Der wollte zwar vieles richtig machen, war irgendwie vegan, hat nicht geraucht, kein Alkohol und gar nichts. Und trotzdem war es ein körperliches Wrack.
Ja, also ja, ich glaube, seine größte Waffe war sein Mundgeruch. Also wenn er dich anhaucht, dann schnell vorher in die Hocke gehen.
Gut, dass du mir das sagst. Ja. Ich nehme dann so einen Mundschutz mit. Micha, ich muss jetzt los, weil ich krieg Sommerreifen.
Ja. Ich dachte, eine Zahnspülung oder so.
Nee, ich krieg Sommerreifen. Deswegen, ich bin an Termin. Jetzt wollen natürlich alle Sommerreifen, wo das Wetter logisch so toll wird. Ja. Deswegen muss ich den Termin einhalten. Gibt's zum Schluss noch, kannst du mal gucken, bitte, Obersalzberg? Ich glaube, das liegt so um die 1000 Meter hoch. Nee, das ist auch kein Schnee mehr, oder?
So hoch ist das sogar?
Ja, ja.
Ach, ich dachte gar nicht, dass es so hoch gewesen wäre. Doch, guck mal, ich mich nie beschäftigt.
Meine ja, ich glaube ja, das liegt schon relativ
hoch. Ach, das ist ja Wahnsinn.
Guck mal, du bist der Meteorologe.
Ja. Danke, dass du mir das nochmal sagst. So. Ja. Man vergisst das ja so leicht. Die haben über die Osterfeiertage auch so, ja, 22, 23 Grad, werden natürlich die Ecke drumherum, ich sag mal München und so weiter, werden auch schon teilweise 25 ja. Grad überschritten. Aber ganz da oben, auf Obersalzberg, ohne den, also schon, ich denke mal, so bis 23 Grad wirst du auch hinkriegen.
Ja? Das ist so wunderbar. Gut, dann kann ich guten Gewissens mit den Sommerreifen fahren. Das heißt, wir müssen jetzt auch auf den gespielten Witz verzichten oder hast du einen kurzen?
Nee, leider nicht.
Hast auch keinen?
Nein, ich habe auch keinen. Es
war
so viel Dramatisches.
Das tut mir leid. Wir haben jetzt auch leider keine Zeit mehr, liebe Podcast-Gemeinde, über den gespielten Witz nachzudenken oder irgendwie schnell nochmal zu recherchieren, weil ich muss jetzt wirklich los. Es tut mir leid. Sommerreifen, ja. Micha. Wenn der Termin weg ist, muss ich wieder 2 Wochen warten.
Ja, nee, um Gottes Willen. Beeil dich, sonst kommst du
nachher. Jetzt wollen alle.
Mit Winterreifen auf Obersalzberg.
Jetzt wollen alle. Okay, Micha, dann wunderschöne Ostern.
Ebenso. Viel Spaß da oben.
Ja, und dann,
ich wollte gerade sagen, grüß ihn nicht, sondern aber voll auf die 12 von mir mit, wenn du dann da deine Zeitreise vollziehst. Ich bin gespannt, ob sich dann im Laufe des Osterwochenendes bei mir einfach plötzlich alles verfärbt, alles sich ändert und die Welt eine andere ist. Dann, ja, wenn ich das irgendwie merke, dann weiß ich, du hast ihn erwischt.
Kein Mensch will zu Ostern braune Eier. Weiße Eier. Weiße Eier sind gefragt, weil nur die lassen sich ja färben.
Ja, das stimmt.
Micha, das war jetzt das Wort zum Sonntag und damit
Frohe Ostern.
Ja.
Genau.
Und nicht vergessen, es heißt Karmittwoch.
Karmittwoch, ja, das ist die wichtigste
Erkenntnis. Jetzt ist immer Karmittwoch.
Was ist denn, wenn ich jetzt den Papst treffen würde in der Zeit? Würde ich ihm auch eins auf die Nase geben oder was würde der Welt mehr helfen? Drei Jahrhunderte zurückzugehen?
Nee, Moment, den Papst, verklagen wir erstmal.
Den verklagen wir erstmal.
Und auch mit diesen ganzen Begrifflichkeiten. Und dass sie festlegen können, wann Vollmond ist. Ja. Dass sie sagen können, am 19. März ist Vollmond, dabei ist am 21. März Vollmond gewesen. Also das wird eine größere Klage.
Also mit diesem moralischen Dilemma bleiben wir jetzt stehen. Würde es mehr Sinn machen, einem Papst eins auf die Nase zu geben oder Adolf Hitler? Dass man zu diesem Vergleich schon gekommen ist, Wahnsinn.
Ich wollte jetzt mit schönen Gedanken
rausgehen. Ist so ein schöner Gedanke. So
mit einem schönen Gefühl, Micha. Also frohe Ostern und wir hören uns.
Schöne Ostern. Bis dann. Tschüss.